Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 15. Januar. Heute mit folgenden Themen.
Da kann sich jeder, der ein Fahrrad hat, im Keller, im Estrich, das er nicht mehr benötigt, das nur rumsteht, Staub ansetzt, aber zum Wegwerfen einfach viel zu schade ist, das kann er uns abgeben.
Die Organisation Velafrika sammelt gebrauchte Velos ein und richtet sie wieder her für den Export nach Afrika. Und?
Überall zeigt sich der Punk und wurde dann natürlich Teil des Normalen, fast, muss man sagen, mit der Zeit. Ne? Kommerzialisiert auch.
Auch die Fotobastei in Zürich hat gesammelt. In der aktuellen Ausstellung Raw Power zeigt sie anhand von Fotografien, Zeichnungen und Videos den Punk und dessen globale Erscheinungsformen. Last but not least.
Konkret sieht es dann einfach so aus, dass wir online einen Kalender haben, wo man sich dann eintragen kann. Ich biete dir Care oder ich will Care beanspruchen und dann kann man einfach sagen, an diesem Tag um diese Zeit kann ich Care bieten oder es wäre cool, wenn mir an diesem Tag jemand helfen könnte.
In unserer Serie zur Tour de Lorraine vom kommenden Wochenende berichten wir über das Kollektiv Raupe, welches nicht nur über Utopien im Zusammenhang mit Care-Arbeit spricht, sondern sie auch lebt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Eva Rapp.
Rabe Info.
Willkommen zu den Nachrichten. Heute hat sie Wilma Rall für uns recherchiert.
Die Co-Präsidenten der jungen SVP Kanton Bern wurden verurteilt. Nils Fichter und Adrian Spar haben gegen die Rassismusstrafnorm verstoßen, so das Urteil des Regionalgerichtes Bern-Mittelland von gestern Montag. Im Frühling letzten Jahres veröffentlichten die beiden SVP-Politiker einen antiziganistischen Facebook-Post in Zusammenhang mit dem viel diskutierten Transitplatz für Fahrende in Wileroltigen. Der Verband Sinti und Roma Schweiz erstattete Anzeige und bekam Recht. Das Gericht bestätigte die bedingten Geldstrafen von je rund 3.500 Franken. Die beiden SVP-Politiker überlegen sich laut eigenen Angaben, das Urteil weiterzuziehen. Der Weg ist frei für SVP-Nationalrat Adrian Amstutz. Die Delegierten der SVP Kanton Bern haben der sogenannten Lex Amstutz zugestimmt. Sie haben die geltende Amtszeitbeschränkung aus den Statuten gestrichen. Somit kann Nationalrat Adrian Amstutz im Herbst erneut kandidieren, wenn er denn will. Für den Ständeratswahlkampf hat die SVP Kanton Bern gestern Parteipräsident Werner Salzmann nominiert. Salzmann soll den Sitz von der BDP zurückerobern, nachdem BDP-Ständerat Werner Luginbühl zurücktritt. Die BDP selber schickt die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon ins Rennen. Venezuela will die grassierende Hyperinflation mit einer neuen Währung bekämpfen. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro kündigte an, teils auf die Kryptowährung Petro umzustellen, abgesichert durch die Ölreserven des Landes. Gleichzeitig will Maduro den Mindestlohn stark anheben. Ob diese Maßnahmen Venezuela aus der tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise führen, ist stark umstritten. Das Land kann derzeit wegen Devisenmangel kaum noch Güter für die Grundversorgung importieren. Das Gesundheitssystem ist weitgehend zusammengebrochen. Laut Medienberichten suchen Millionen Menschen Zuflucht in Venezuelas Nachbarländern. Antiregierungsproteste in Simbabwe fordern Tote, Verletzte und zahlreiche Festnahmen. Grund ist die Erhöhung der Treibstoffpreise im ostafrikanischen Land. Am Samstag kündigte die Regierung die umstrittene Maßnahme an. Am Sonntag trat sie bereits in Kraft. Seither kostet ein Liter Benzin in Simbabwe doppelt so viel. Damit noch zum Wetter. Der Mittwoch startet unter der Nebeldecke. Im Tagesverlauf sollte sie sich teils auflösen bei Temperaturen um 4 Grad. Am Donnerstag wird es voraussichtlich trüb und nass bei rund 3 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
200.000 Velos haben sie schon in verschiedene Länder in Afrika verschickt. Die Organisation Velafrika sammelt ausgediente Fahrräder in der ganzen Schweiz, macht sie wieder flott und schickt sie dann gen Süden. In der Schweiz arbeitet Velafrika mit dem Drahtesel zusammen. Dies ist ein soziales Unternehmen, welches Menschen eine Chance gibt, die Schwierigkeiten haben, einen Einstieg zu finden in den Arbeitsmarkt. In Afrika baut die gemeinnützige Organisation gemeinsam mit lokalen Partnern Velowerkstätten auf und bildet MechanikerInnen aus. Nun macht Velafrika eine Fahrradsammelaktion hier in Bern. Katrin Hiss berichtet.
Hunderte Fahrräder stehen vor, hinter und in der Werkstatt von Velafrika im Liebefeld. Seit über 25 Jahren werden hier Fahrräder wieder in Stand gesetzt, um dann zum Beispiel nach Ghana, Gambia oder Madagaskar geschickt zu werden. Matthias Maurer, Co-Leiter der gemeinnützigen Organisation.
Velafrika ist ein Integrationsprojekt für Personen, die eine Arbeit suchen. Sie werden vorübergehend beschäftigt. Zu Beginn waren es Erwerbslose, heute sind es Personen aus dem Migrationsbereich, welche für 3 bis 6 Monate bei uns arbeiten. Und was machen sie? Sie reparieren Fahrräder, die wir geschenkt erhalten, damit wir komplette fahrtüchtige Fahrräder containerweise nach Afrika exportieren können.
Einer, welcher die eingesammelten Fahrräder wieder herrichtet, ist Philmon. Philmon kommt ursprünglich aus Eritrea. Seit fast einem halben Jahr arbeitet er hier in der Werkstatt und sorgt dafür, dass die Velos in einem ordentlichen Zustand die Schweiz verlassen.
Immer in Velafrika ein Velo, dreimal kontrollieren die Bremse, Haltung, diese Reifen, und dann die Kurbel und den Sattel, ja, alles reparieren, und dann Mountainbike ist in Afrika besser, weil in Afrika ist diese Straße und dann nicht gut.
Nachdem die Velos von Philmon und seinen Mitarbeitenden in Stand gesetzt wurden, reisen sie in großen Containern nach Afrika, unter anderem nach Tansania. Dort geben sie den Menschen die Möglichkeit, sich in einem größeren Radius zu bewegen und sorgen somit auch dafür, dass die neuen BesitzerInnen zum Beispiel besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.
Wir können frei wählen, wie sind wir unterwegs. Es schneit, dann nehmen wir den Zug, es regnet, das Auto, schönes Wetter, das Fahrrad, und wenn es uns mal glustet, gehen wir zu Fuß. Keine Chance in Tansania, du hast nur die Möglichkeit, zu Fuß zu gehen, oder wenn du Glück hast, kannst du dir ein Fahrrad organisieren. Kannst dein Occasion-Fahrrad aus der Schweiz kaufen und so deinen Radius um Faktor 3 bis 4 vergrößern, die Geschwindigkeit wird viel größer, kannst mehr transportieren und so sicherstellen, dass du in die Schule kommst pünktlich, dass du rechtzeitig nach Hause kommst und noch Zeit hast, für die Hausaufgaben zu machen. Oder anderes Beispiel: Wenn du als Bäuerin arbeitest, kannst du mit dem Fahrrad deine Früchte, deine Tomaten auf den nächstgelegenen Markt bringen und einen besseren Preis erzielen.
Wenn Europa benutzte Waren in den Süden schickt, so besteht immer die Gefahr, dass der lokale Markt zerstört wird. Beispiele von Kleiderspenden oder subventioniertem Bullefleisch sorgten in dem Zusammenhang schon für negative Schlagzeilen. Anders verhält es sich mit den Fahrrädern, wie Matthias Maurer von Velafrika erklärt. Diese stellten keine Gefahr dar für die Wirtschaft vor Ort.
Nein, weil es im Moment keine lokale Veloproduktion gibt. Die Fahrräder kommen aus China. Wenn du in Tansania oder in den anderen Partnerländern Fahrräder kaufen kannst, Indien ist ein wichtiges Produktionsland, aber nicht Afrika selber. Sobald es afrikanische Fahrräder gibt, braucht es uns nicht mehr, das ist klar. Aber im Moment helfen wir mit der Ausbildung der Fahrradmechaniker, mit der Lieferung der Fahrräder, den lokalen Markt zu stärken und aufzubauen.
In der ganzen Schweiz gibt es 500 Stellen, welche mit Velafrika zusammenarbeiten. Hier können ausrangierte Velos abgegeben werden. In den kommenden Tagen führt die Organisation nun aber zum zweiten Mal eine Abholaktion durch. BewohnerInnen der Stadt Bern und Könitz können sich noch bis Ende dieser Woche online einen Aufkleber bestellen, mit welchem sie ihr altes Velo markieren. Welafrica holt es dann kostenlos vor der Haustüre ab, ganz egal, in welchem Zustand es ist. Schließlich können Fahrräder, welche kaum noch straßentauglich sind, auch als Ersatzteillager dienen.
Da kann sich jeder, der ein Fahrrad hat, im Keller, im Estrich, das er nicht mehr benötigt, das nur rumsteht, Staub ansetzt, aber zum Wegwerfen einfach viel zu schade ist, das kann er uns abgeben und das macht er einfach Telefon oder noch einfacher per Mail auf unserer Webseite. Wir stellen eine Tour zusammen und kommen dann vorbei, das abholen.
Das sagt Matthias Maurer, er ist Co-Leiter der Organisation Welafrica. Wenn du ein Fahrrad hast, welches Welafrica abholen soll, dann kannst du dich noch bis Ende dieser Woche melden. Einen Link zum Anmeldeformular sowie weitere Infos zu Welafrica gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Das sagen nicht die Verantwortlichen der Velosammelaktion, sondern es ist ein Zitat von Anthony Kiedis, dem Sänger von Red Hot Chili Peppers. Wir hören den Bicycle Song.
Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad facing, heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad facing. Heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first.
Rabe Info. Kultur.
Verzerrte Gitarre, drei Akkorde, die Amps auf volle Lautstärke aufgedreht. Iggy Pop macht es mit seiner Band The Stooges 1969 vor. Was vor rund 50 Jahren in New York und London entstand, hat sich bis heute gehalten. Punk. Charakteristisch für die Subkultur des Punk war und ist provozierendes Aussehen, eine rebellische und nonkonformistische Haltung und die Auflehnung gegen Dünkel und Establishment. Andere Jugendkulturen kamen und gingen, der Punk ist geblieben und hat sich in diversen ästhetischen Ausdrucksformen niedergeschlagen. Das zeigt die Ausstellung Raw Power – The Revolt Against Innocent, welche am Wochenende in der Fotobastei in Zürich eröffnet wurde. Gezeigt werden Fotografien, Zeichnungen, Videos, Filme, Fanmagazine, unter anderem von Vivienne Westwood, Jean-Michel Basquiat, Rick Owens und des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Gisela Lafoytz hat sich mit Romano Zerbini unterhalten, er ist Leiter und Kurator der Fotobastei und wollte zuallererst von ihm wissen, was genau denn Punk nun eigentlich sei.
Da fragen Sie den Falschen. Ich kann Ihnen sagen, was wir hier ausstellen, was die Idee war. Wir sind mit Punk beschenkt worden seit den 70ern, ja, das ist die Ursprungsgeschichte und wir gehen in einer Ausstellung der Frage nach, wie sich Punk in der Ästhetik, in der Kunst und so weiter multipliziert hat und wie wir heute noch von Punk profitieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir mit den Reportagen, die wir im anderen Stockwerk haben, zu Punk eben auch zeichnen, dass es eine globale Bewegung ist, dass sie sich regional immer ein bisschen unterscheidet und dass sie auch zu unterschiedlichen Zeiten sich zeigen kann, dass sie systemunabhängig ist, also kommunistisch oder kapitalistisch, dass sie auch religionsunabhängig ist, weil wir auch eine Ausstellung haben aus Indonesien beispielsweise, also einem sehr großen islamischen Land mit einer der größten wahrscheinlich und virulentesten Punk-Szenen. Also das ist der Ansatz. Ne? Und tatsächlich weigere ich mich, als kuratorisches Konzept eine Antwort darauf zu geben, was Punk ist.
Du hast gesagt, Punk hat sich in diversen anderen ästhetischen Ausdrucksarten niedergeschlagen. Wo denn zum Beispiel?
Ja, also muss ich das mal so vorstellen. Also da fängt man an in der Musik, das ist mal das eine Thema, ne? Mit voller Energie Musik zu machen und man wird vom Establishment links liegen gelassen, dann hat man das Problem, ja, wie kommuniziert man das? Also man muss eigene Druckereien haben, man entwickelt eine eigene Ästhetik, man braucht eigene Magazines, die Fansigns, ja, die kamen dann auf, weil man unter sich natürlich eine Kommunikation beispielsweise aufbauen wollte. Also wir haben im Bereich der Magazine, wir haben im Bereich der Typologie, wir haben im Bereich der Ästhetik der Cartoons, aber auch was überhaupt, wie Magazine gemacht werden und auch bei den Verteilkanälen ganz eigene Wege, die aufgebaut werden mussten. Ne? Und ein Indie-Label ohne Punk gibt's nicht. Also das fängt dort an. Also wie kriegen wir unsere Musik an unsere Leute ran, wenn die großen Amy und so weiter, was es damals gibt, keine Verträge machen mit unseren Bands. Und das war diese unabhängige oder diese Energie, die da drin war, ne, die sich dann quasi einen eigenen Markt aufgebaut hat und mit der Zeit natürlich in allen Bereichen auch wieder integriert wurde. Also nehmen wir einen Film, nehmen wir Video, nehmen wir Performance. Überall zeigt sich der Punk und wurde dann natürlich Teil des Normalen fast, muss man sagen, mit der Zeit. Ne? Kommerzialisiert auch.
Ja, Punk ist ja etwas, was sich gegen das herrschende Establishment gerichtet hat, das sich aufgelehnt hat, antiautoritär war. Ist es denn nicht ein Widerspruch, den Punk ins Museum zu stecken?
Total, aber so ambivalent ist das Leben, ja. Und wir sind nicht mehr in den 70ern, als es einfach gelebt wurde und der Begriff Punk wahrscheinlich nicht bestand, sondern die Leute einfach Punk waren, ja. Und als der Begriff aufkam und die Leute darüber nachdachten, was das ist, hat man auch angefangen, das zu kommerzialisieren und wurden andere darauf aufmerksam, fanden, wow, das ist doch toll. Und damit geschah etwas, das jetzt 40 Jahre her ist. Und einerseits möchte ich sagen, vielleicht tatsächlich jetzt in den Museen ankommt, ja, auf der anderen Seite sich aber zeigt in der Haltung gegen das System, das Subversive, gegen das Einengende oder was es eben war, oder die Wirtschaftskrise, wie es in England war, sich auflehnt. Und da ist dieser Punk oder diese Haltung immer noch vorhanden und kann sich immer wieder neu manifestieren und erneuern. Also es ist die Revolte, es ist die Rebellion, dann ist es diese Energie und was auch sehr wichtig ist, das Einfache. Also in der Musik beispielsweise sind es drei Akkorde. Die muss man können, das heißt, das kann ich morgen auch, ja. Und dann habe ich meine eigene Punkband, ich kann's leben und mit dem meine Energie gegen dieses Establishment oder was es eben ist, auch zeigen. Und das dritte ist dann das Do It Yourself. Und dann sind wir unterwegs, ne. Das kann überall wieder passieren. Das ist das Tolle an dieser Haltung, die ich Punk nennen würde.
Es gibt verschiedenste Exponate in der Ausstellung, unter anderem ist auch das Mädchen mit dem roten Ballon von Banksy hier zu sehen. Ja, die Hoffnung ist da, dass es sich nicht selbst zerstört heute Abend bei der Eröffnung. Wie ist denn der Kontakt zu Banksy abgelaufen? Also Banksy ist ja der große Unbekannte eigentlich in der Kunstwelt.
Ja, nicht wir selber haben diesen Kontakt, sondern es ist die Neumann-Hook-Collection, die verschiedene Exponate halt gesammelt hat und irgendwie auch einen Draht hat, an Exponate ranzukommen, die sehr, sehr schwierig zu kriegen sind. Genaueres wissen wir nicht. Tausende von Leuten arbeiten irgendwie im Umfeld von Banksy und alle halten dicht und das gilt auch bei uns. Also wir wissen nicht genau, wie Herr Hook an diese Exponate herangekommen ist, aber sie sind hier. Und das Spannende für uns ist natürlich, dass damit auch das Street Art thematisiert ist und Street Art natürlich auch ein Phänomen ist, das mit Punk zum ersten Mal so in den öffentlichen Raum kam und dann verstärkt in den öffentlichen Raum kam und halt eine Aneignung ist. Und das ist das Spannende, also die Aneignung durch diese Haltung und diese Haltung unterstellen wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen Banksy. Ja.
Dieses Banksy-mäßige Bild unten jetzt, das neu an der Fotopastei steht, ist es ein Banksy oder ist es keiner?
Wir wissen es nicht und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das ist genau diese Ambivalenz. Ne? Wir holen da Banksy ins Museum rein, das hat ihm gar nicht gepasst. Das wissen wir, das wurde uns mitgeteilt. Es wurde auch mitgeteilt, dass man nicht Spaß hat bei der Banksy Organization, dass die Fotobastei Eintritt verlangt für seine Arbeit. Das ist nicht seine Philosophie. Und auf der anderen Seite sieht es jetzt eben so aus, dass dieses Graffiti mit dieser zerschlissenen Dollarnote eben eine offene Kritik an unserer Politik ist, einerseits, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn es wirklich ein Banksy ist, auch ein unglaubliches Geschenk an die Fotobastei, weil das natürlich auch wieder eine Publicity ist, die uns die Leute hierher bringt. Und damit unterstützt er dann indirekt auch einen Ausstellungsort, der selber nicht subventioniert ist und nur privat mit Leidenschaft betrieben wird.
Romano Zerbini ist der Leiter und Kurator der Fotobastei in Zürich. Die Ausstellung Raw Power – The Revolt Against Innocent läuft bis 3. März. Alle weiteren Infos und ein Bild des vermeintlichen Banksys an den Mauern der Fotobastei gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Who cares? Wer interessiert sich schon dafür? So lautet das Motto der diesjährigen Tour de Lorraine. Und so geht es wohl vielen Menschen, wenn sie die Themen Hausarbeit, Pflege, Kinder- und Altenbetreuung hören. Betrachten wir diese Themen genauer und merken, was alles damit zusammenhängt, dann muss unser Interesse für dieses Thema wachsen, denn es betrifft uns alle. Die Tour de Lorraine wurde vor bald 20 Jahren als Protestveranstaltung gegen das World Economic Forum WEF in Davos gestartet. Heute steht das WEF nicht mehr so stark im Fokus, doch die Tour de Lorraine ist bis heute ihren gesellschaftskritischen Ansätzen treu geblieben. Während 3 Tagen, vom Donnerstag bis am Samstag, gibt es Veranstaltungen, Workshops und Partys in und in der Nähe des Berner Lorraine-Quartiers. Der Gewinn der Tour de Lorraine fließt in zahlreiche politische, soziale und kulturelle Projekte. Ivan Abecklen ist ein Teil des 12-köpfigen Kollektivs Raupe. Zusammen mit anderen begleitet er am Samstag im Rahmen der Tour de Lorraine einen Workshop zum Thema kollektives Organisieren von Care-Arbeit. Katrin Hiss hat ihn gebeten, das Kollektiv Raupe kurz vorzustellen.
Raupe ist ein Kollektiv, das sich entschieden hat, gemeinsam zu wirtschaften und die Zeit zu teilen. Also wir kollektivieren unser Geld, unser Eigentum und auch unsere Zeit, weil wir das Gefühl haben, dass wir durch diese kollektive Organisierung revolutionär sein können und auch revolutionär bleiben können. Also es ist auch eine Nachhaltigkeitsfrage, wie können wir in diesem Alltag, in unserem Leben bestehen und aktiv bleiben und handlungsfähig bleiben und den Kapitalismus, ja, schwächen oder ihn auch überwinden.
Ihr seid 12 Mitglieder bei Raupe und wie gesagt, ihr organisiert euch so, dass ein Lebensalltag entsteht, welcher solidarischer ist oder auch kollektiver. In erster Linie könnte man also sagen, dass sich euer Schaffen auf euch selbst, auf eure Gruppe bezieht. Aus dem Raupe-Kollektiv heraus hat sich aber auch eine Care-Netz-Gruppe gebildet. Was macht diese denn genau?
Also die Care-Netzwerk-Gruppe hat sich herausgebildet aus dem Bedürfnis heraus, die Care ein bisschen zu institutionalisieren, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Leute, die Care geben oder Care beanspruchen, dies in ihrem sozialen Rahmen machen und mit ihren Nächsten, denen sie am meisten vertrauen. Und wir haben das Gefühl, dass Care eigentlich auch kollektiv organisiert sein sollte, wie die anderen Lebensbereiche, die wir kollektiv organisieren. Und dass verschiedene Leute auch den Anspruch darauf erheben können. Genau.
Und wie sieht das konkret dann aus?
Konkret sieht es dann einfach so aus, dass wir online einen Kalender haben, wo man sich dann eintragen kann. Ich biete dir Care oder ich will Care beanspruchen. Und dann kann man einfach sagen, an diesem Tag um diese Zeit kann ich Care bieten. Oder es wäre cool, wenn mir an diesem Tag jemand helfen könnte mit Zügeln oder irgendeine Arbeit schreiben oder Suppe kochen für mich, weil ich krank im Bett liege. Ja, ganz verschiedene Anfragen gibt es da. Des Weiteren haben wir auch noch einen Chat, also einen Care-Chat, wo dann so kurzfristige Sachen abgehandelt werden können. Also da läuft eigentlich das meiste im Moment über diesen Care-Chat, wenn jemand Hilfe braucht, dass man sich im Chat melden kann.
Ein sehr offenes Konzept von Care, also können sich da alle Leute melden?
Ja, also im Moment ist das Ziel, dass wir uns gerne öffnen würden, weil wir merken, das Bedürfnis nach Care zu geben und Care zu nehmen ist da und im Moment läuft noch nicht so viel und es wäre cool, mehr Leute zu haben, damit auch, ja, damit das eine spannende Dynamik dann auch nimmt.
Aber wenn man jetzt bei diesem Netzwerk teilnehmen möchte, muss man sich nicht komplett dem Raupe-Kollektiv verschreiben?
Nein, eigentlich gar nicht. Man muss auch nicht Teil werden von der Organisationsgruppe, die das organisiert. Die Idee ist, dass es wirklich möglichst niederschwellig gemacht wird, dass man einfach, wenn man Lust hat, auf diesen Kalender zugreifen kann. Ja, genau.
Euch ist auch ein Anliegen, dass Care-Arbeit feministisch organisiert wird. Was versteht ihr darunter?
Also die Frage nach der Care-Arbeit ist eigentlich eine feministische Frage, weil sie ja meistens von Frauen ausgeübt wird. Es ist eine oft unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit. Und Care-Arbeit bewusst und kritisch auszuüben, auch als Mann, finde ich schon feministisch. Bei mir zum Beispiel, ich hatte früher immer das Gefühl, ja, Care-Arbeit, das ist hart, da sitzt man daheim und schaut zum Kind oder so und das ist so voll die lockere Arbeit und dann auf die Arbeit zu gehen, also die Lohnarbeit, das ist dann wirklich anstrengend, aber es stimmt nicht. Also ich habe selbst durch meine Erfahrung mit der Care erlebt, wie das ist, Care zu leisten und ich habe das Gefühl, es hat auch meine Ansicht zu Care verändert. Und ich habe jetzt einen viel größeren Respekt vor Menschen, die tagtäglich Care machen und so weiter. Also es hat schon viel mit mir gemacht. Also ich habe das Gefühl, die Praxis ist auch sehr wichtig. Die Praxis hat einen sehr transformativen Effekt auf den Menschen. Und ich denke, das ist der feministische Aspekt. Bewusst Arbeit zu leisten, welche sonst von Frauen übernommen wird, häufig als Mann jetzt. Genau, und es auch sichtbar zu machen.
Du hast es am Anfang selbst gesagt, ihr seid dezidiert antikapitalistisch und versucht in eurem Kollektiv eine andere Art von Wirtschaft zu leben und einen anderen Bezug zum Geld auch zu kreieren. So habt ihr zum Beispiel alle ein gemeinsames Konto, worauf die Löhne eingezahlt werden und wovon auch alle ihre Ausgaben bezahlen. Es gibt schon seit den 70er Jahren immer wieder Stimmen, die sagen, dass Care-Arbeit entlöhnt werden soll. Also Pflege von Angehörigen zum Beispiel soll vermehrt im monetären Wirtschaftssystem eingeschlossen werden. Ein Workshop zu diesem Thema gibt es am Samstag auch im Rahmen der Tutelorien. Wie steht ihr jetzt einer solchen Forderung gegenüber, also einer Forderung, dass mehr bezahlt wird für Care-Arbeit?
Wir als Kollektiv haben da wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten. Ich kann nur von mir sprechen jetzt. Also ich habe das Gefühl, wenn Care aufgewertet werden soll in hiesigen Systemen, dann finde ich, sollte sie auch bezahlt werden und beachtet werden. Es gibt ja auch Versuche da mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, weil die meiste Care-Arbeit ja oft sehr unsichtbar ist. Geld dafür zu geben, wieso nicht? Am besten wäre es aber, wenn wir uns von diesem finanziellen, also von diesem kapitalistischen System auch emanzipieren können. Ja, ich habe das Gefühl auch, der Staat, das Spannende ist halt auch, dass der Staat ein großes Interesse hat, Care-Arbeit weiterhin aufrechtzuerhalten, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Wenn dann plötzlich Leute fehlen wegen Burnouts etc., dann ist das schlecht für die Volkswirtschaft. Also ich habe das Gefühl, ein großer Antrieb des Staates für die Care-Arbeit sind ökonomische Gründe, und darum ist es auch ein sehr gefährliches Feld. Man muss sich immer überlegen, okay, ja, dass man da nicht in die Falle tappt, einfach irgendwie gratis Arbeit zu machen, welche den Staat entlastet und die Volkswirtschaft ankurbelt, also die kapitalistische Volkswirtschaft ankurbelt und die Reichen noch weiter ermächtigt und ihnen noch mehr Geld zuschiebt. Also es ist sehr komplex, und ich habe das Gefühl, ja, es ist schwierig, diese Frage innerhalb des Systems so zu beantworten, dass sie befriedigend ist. Ich glaube, das ist fast unmöglich irgendwie.
Der Workshop vom Raupe-Kollektiv findet am Samstagnachmittag im Brogge statt, im Rahmen der Tour de Lorraine. An wen richtet sich denn dieser Workshop?
Sie richtet sich eigentlich an alle Leute, die Lust haben, ihre Care kollektiv zu organisieren. Menschen, die Lust haben, Care in Anspruch zu nehmen, die es toll fänden, mal ein bisschen entlastet zu werden, oder Menschen, die denken, ich hab irgendwie Lust, für Menschen da zu sein, ich habe immer nach Orten gesucht, wo ich etwas bewirken kann, und ja, wieso nicht bei der Care mal ansetzen? Das, ich finde, Care ist enorm wichtig.
Und was erwartet die BesucherInnen bei diesem Workshop?
Wir haben verschiedene Diskussionsfragen, wir haben eine Einführung, was wir so machen, das Angebot, Sie können das Angebot dann auch nutzen, wir erklären Ihnen auch, wie die Plattform genutzt wird. Genau, und auch gewisse Aspekte von Care werden auch beleuchtet, was ist überhaupt Care, und wie wir versuchen es auch sichtbar zu machen, und dass sich die Leute auch vielleicht reflektieren, okay, wo habe ich Care-Arbeit geleistet, wird es entlohnt oder nicht, genau, auch so die kritische Hinterfragung. Wir versuchen auch, utopische Zukunftsideen mal vorzustellen und anzudenken. Und es wäre cool, wenn es Leute gibt, die Lust haben, da mitzumachen und ja, für eine bessere Zukunft sich einsetzen wollen.
Sagt Ivan Abecklen. Der Workshop mit dem Titel «Revolution im Alltag – Kollektive Organisation vom Leben – Care» findet am Samstagnachmittag im Rahmen der Tour de Lorraine im Brogger statt. Genaue Infos dazu gibt's auf info.rabe.ch. Diese Woche bleiben die Tour und die Care-Arbeit Thema im Rabe Info. Morgen sprechen wir über Care-Arbeit im globalen Süden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 15. Januar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Gestern haben wir in den News darüber berichtet, dass nicht nur im Kanton Bern, sondern auch in vielen deutschen Bundesländern die Polizeigesetze verschärft werden sollen. Morgen nehmen wir die diesbezügliche Situation bei unseren nördlichen Nachbarn genauer unter die Lupe. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Katrin Hiss und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Deva Rapp. Merci fürs Zuhören und habt einen sonnigen Tag. Tschüss.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.